Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite, wo ich es noch nicht getan habe. Freue mich auch wieder hier zu sein, euch das Wort Gottes verkündigen zu dürfen und gerade auch bei dem Lied, das ich ja auch immer sehr gerne höre. Es ist uns Jesus geboren, aber der Tenor ist, er ist Herr. Er ist nicht mal dieses kleine Baby in der Krippe, sondern er ist Herr und er ist König. Er ist nicht mehr dieses kleine Baby da. Das ist ja gerade so zu der Weihnachtszeit, die wir immer wieder erleben. Viele Lichter, viel Grün, viel Weihnachtsschmuck. Und die Krippe, die sieht man ja dann immer wieder mit den kleinen Babyen. Und dabei ist unser Herr auferstanden, gestorben, auferstanden und sitzt zur Rechten Gottes und thront. Das dürfen wir nie vergessen. Es wird immer so weihnachtlich dieser kleine Jesus in der Krippe gezeigt und immer wieder daran gedacht. Und wir haben einen auferstandenen Christus, nicht wahr, der gesiegt hat. Ich habe so einiges über die Woche aufgenommen und ist auch so in mein Herz reingekommen. Gerade mal, weil ich ja auch von irgend so einem schlauen Bruder entdeckt habe, dass sich auch der mal die Arbeit gemacht hat und in die vier Evangelien mal gezählt hat, wie viele Verse Jesus selber geredet hat. Und er ist zu der Zahl gekommen von 3779 Verse, die Jesus selbst in den vier Evangelien gesprochen hat. Und wenn man das in Prozente ausrechnen tut, dann hat Jesus 66% von seinen Predigten über Gottes Wesen, über Endzeit, über Errettung, über erfüllte Prophetie oder über Prophetie, das noch kommt, und über Nachfolge. 66%. Jesus hat über die Liebe 1,8% geredet. Das muss man sich mal vorstellen. Und wie oft hören wir nur von der Liebe Gottes. Und wir müssen von ganzen Wesen Gottes reden. Wir müssen von denen reden, wozu Jesus denn gekommen und geboren worden ist. Und das hört man am wenigsten. Und von das her bin ich auch berührt, gerade auch am ersten Advent, bietet sich ja auch das an, auch in der Anleitung Reinhard, das schon angeführt hat. Zacharia Kapitel 9, Vers 9, das symbolisiert ja eigentlich oder ist ja auch die erfüllte Prophetie von Jesus, wo er in Jerusalem reinreitet und in Palmenzweige hingelegt werden. Wir kennen Advent, wenn wir bei Wikipedia schauen, da heißt es, Advent ist eine Übersetzung auf den griechischen Begriff und heißt Erscheinung, zurückführen und bedeutet im Römischen Reich Ankunft, Anwesenheit, Besuch eines Amtsträgers, insbesondere die Ankunft von Königen oder Kaisern. Davon später abgeleitet Adventus Divi, Ankunft des göttlichen Herrschers. Es könnte aber auch die Ankunft der Gottheit im Tempel ausdrücken. Dieses Wort übernahmen die Christen, um ihre Beziehung zu Jesus Christus zum Ausdruck zu bringen. Es ist die Ankunft des Königs. Und diese Prophetie, die hat ja schon Reinhard angeführt, aus Zacharia Kapitel 9, Vers 9 im Alten Testament, wo es heißt, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einen Fohlen, einen jungen Esel. Und wir kennen diese Prophetie, sehen, dass sie sich erfüllt hat zu Jesus Zeit, wie er in Jerusalem auf den Fohlen eingeritten ist. Das können wir nachlesen in Johannes Evangelium in Kapitel 12, die Verse 12 bis 15 erst einmal. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen waren, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel, setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzen auf einen Eselfüllen. Das Volk hat ihm Palmzweige zur Ehre hingelegt und die wollten ihn gern als König krönen. Und warum? Weil, wenn wir in Johannes 12 in die vorherige Verse reingucken, dann sehen wir, dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Wir können sehen, dass Jesus Wunder getan hat und dass er Kranke geheilt hat. Wir können sehen, dass Jesus mit 2 Fische und 5 Laiber Brot 5000 Männer versorgt hat, die satt geworden sind, wo noch was übrig geblieben worden ist. Die Bibelforscher, die sagen, dass nur Männer genannt werden, dass wahrscheinlich Frauen und Kinder auch dabei gewesen sind und die Anzahl von 12.000 oder 15.000 Menschen gewesen ist, die da gewesen sind und die versorgt von Jesus sind durch diese Wunder, die Vermehrung von Brot. Und das Volk, das wollte ihn gerne krönen als König. Na, wer will so einen König nicht haben? Der jetzt die Tote wieder lebendig macht, die Kranken, die krank geworden sind, wieder heilt. Und wenn du Brot brauchen tust und nichts hast, dass er kommt und dir Brot bringen tut. Na, den König wollten sie jetzt krönen. Und Jesus hat sich nicht krönen lassen, weil er gesagt hat: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin ein König von einer anderen Welt, nicht von dieser Welt. Wir erinnern uns an Pilatus, wie das vorher gewesen ist und wo er sagte: Bist du König der Juden? Und Jesus: Du sagst es, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Würde es hier von die Welt sein, würden die Diener kommen und würden für mich kämpfen. Aber es ist nicht von dieser Welt. Die Israeliten zu der damaligen Zeit, die Jesus auf diese Art krönen wollten, die haben diese Prophetie, die sich erfüllt hat mit Jesus Christus, mit seinem Kommen, haben die gar nicht verstanden, was da vor sich ging. Selbst die Jünger haben nicht verstanden, wie Jesus auf den Eselin geritten hat und in Jerusalem eingeritten ist. Die Prophezeiung auf 9, lass mich jetzt nichts Verkehrtes sagen, auf Zacharja Kapitel 9, Vers 9. Die haben sie nicht verstanden. Und es ist eine Prophezeiung auf den Retter, auf den Messias, der uns jetzt nicht in unserem Hiersein und unserem Jetztsein leben mit Essen und Trinken versorgen tut und gegen Krankheiten uns heilen tut und womöglich, wenn wir sterben, uns wieder auferwecken tut. Sie haben es nicht verstanden, selbst die Jünger nicht. Wenn wir in Johannes, wenn du das nochmal anzeigst, Holger, Johannes Kapitel 12, Vers 16, da steht es: Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Also wir können sehen, dass selbst die Jünger erst nachher Erleuchtung brauchen, Verständnis bekommen mussten, was Jesus wirklich ist, wozu er wirklich in die Welt gekommen ist. Dieses Verständnis, diese erfüllte Prophetien mit dem Kommen Jesus, mit der Kreuzigung, war selbst für die Jünger nicht zu verstehen. Wir erinnern uns bloß mal an Petrus, wie Jesus sagte, dass er sterben müsste. Und Petrus sagte zu Jesus: Na, dies geschiehe dich ja nicht. Und was sagte Jesus zu ihm? Na, ich möchte es nicht von Jesus hören, dass er es zu mir sagt. Weiche von mir, Satan. Das, was du sagst, ist menschlich, nicht göttlich. Richtig? Wir können sehen, dass die Jünger selber nie wirklich verstanden haben, ohne den Heiligen Geist, was Jesus mit seinem Kommen wirklich geschehen wird, mit seiner Kreuzigung und mit seiner Auferstehung. Selbst die Jünger fehlte diese Sicht. Jesus hat ja auch gesagt gehabt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, sondern dass sein Reich erst einmal kommen wird, mit einem neuen Himmel, mit einer neuen Erde, die er machen tut. Diese Erde wird vergehen, die wird mit Feuer vergehen, die wird nicht mehr sein. Es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde geben. Da wird er König und Herr sein. Da wird er derjenige sein, wo wir ihn als König ehren. Hier auf der Erde ist es, wo wir als Kinder Gottes, die den Heiligen Geist haben und wiedergeboren sind, die haben die geistliche Sicht in den Himmel, wo Jesus zur Rechten Gottes thront und wo er angebetet wird als König. Richtig? Nicht hier in die Welt. Wir erinnern uns, als Jesus gekreuzigt worden ist. Was haben denn die Jünger gemacht, wie er gekreuzigt worden ist? Na, die sind alle weggelaufen, alle in ihre Häuser und haben sich erst einmal versteckt, weil sie es nicht verstanden haben. Die haben gedacht gehabt, na, der Messias kommt nach Israel. Die waren damals, Israel war ja unter römischer Besatzung gewesen. Die waren ja Sklaven in ihr eigenes Land gewesen, nur dass sie sich frei bewegen konnten, dass sie arbeiten konnten, ihre religiöse Rituale machen können, ihr Leben einfach gelebt haben in Freiheit, aber letztendlich waren sie Sklaven in ihr eigenes Land, weil sie unter römischer Besatzung gewesen sind. Und die haben einen Messias erwartet, der jetzt kommt und die römischen Krieger aus Israel wegdrängen, dass er das römische Reich besiegen tut und jetzt Israel wieder zum Ruhm verhilft, dass jetzt wieder Israel frei ist und selbst wirklich regieren kann. Und die Jünger haben erlebt, er ist gekreuzigt worden. Der war tot gewesen. Na, die haben erst einmal, waren die fix und fertig gewesen. Hey, wir haben gedacht, er stellt jetzt sein Königtum aus, seine Herrschaft, und jetzt wird er gekreuzigt und hingerichtet und im Grab reingelegt. Er ist tot. Die sind weggelaufen, die haben sich versteckt. Bis Christus erst wieder auferstanden ist, ihn gesehen haben und dann erst nach und nach Verständnis bekommen haben und zu Pfingsten, wie der Heilige Geist auf sie gekommen ist, haben sie erst einmal diese geistliche Wahrheit, die da passiert ist, verstanden. Die waren mit den Augen auf das Irdische nur geblickt, nicht auf das Geistliche, was Christus eigentlich bringen tut. Jesus selber in Lukas Kapitel 4, die Verse 18 bis 21, da sagt Jesus, wozu er eigentlich gekommen ist. Lesen wir: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene Freiheit aufzurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hat, gab er es den Diener zurück, setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an zu ihnen sagen: Heute ist die Schrift vor euren Ohren erfüllt. Das war das Kommen Jesus, das war die Ankunft. Das ist nicht mit die Geburt Jesu in die Wiege, in die Krippe, was gewesen ist. Das war ein Zeichen auf den, der kommt, und wenn er wirklich zu die Zeit als 30-Jähriger, was wirklich sein Auftrag ist, nämlich Gefangene Freiheit auszurufen, Blinden wieder die Augen zu öffnen und Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Der hat Blinde geheilt, wo krank gewesen sind, von Geburt an sogar. Aber was Jesus hier sagt, ist, Blinde die Augen aufzutun. Sagt er nicht in die Verse, wo wir finden, wo er sagt: Ihr seid sehend, und was sagt er? Und doch blind. Richtig? Ihr seid hörend und doch taub. Richtig? Er sagt, ihr lebt und seid doch tot. Richtig? Also ihr könnt sehen, Jesus hat Worte gebraucht, die wir verstehen und kennen, und hat sie im geistlichen Sinn vermittelt, was durch sein Kommen wirklich passiert. Genauso wie die Jünger blind gewesen sind und nicht verstehen konnten, wie sie mit Jesus 3,5 Jahre rumgelaufen sind. Die konnten so vieles nicht verstehen. Wie er gesagt hat, dass der Tempel abgerissen wird und in 3 Tage wieder aufgerichtet wird. Na, das konnten die nicht nachvollziehen. Das konnten die nicht verstehen. Und die Schrift sagt es, ihr könnt es noch nicht verstehen. Und warum? Weil ihr den Heiligen Geist braucht, weil ihr Offenbarungen braucht. Ohne den Heiligen Geist versteht ihr diese geistlichen Dinge nicht. Könnt ihr nicht verstehen, weswegen ihr blind seid und nicht seht. Könnt ihr nicht verstehen, weswegen ihr zerschlagenes Herzens seid und euch Freiheit geben will. Ich glaube, das kann ein wenig jeder von uns verstehen, zerschlagenes Herzens zu sein, wenn es innerlich einem wirklich richtig schlecht geht. Eine Art Depressionen, wo keine Freude im Leben ist, wo es dir richtig mies und schlecht geht. Das sind die, die zerschlagenes Herzens sind. Und er ist gekommen, solche Menschen davon zu befreien und zu lösen. Er ist gekommen, um die Menschen die Augen zu öffnen, um zu sehen, wer Christus wirklich ist. Es ist nicht der Christus, das wir am Weihnachtsbaum aufstellen können und ein paar Kugeln daran tun können und uns gegenseitig Geschenke kaufen können. Das ist nicht Weihnacht. Mit Weihnacht ist ein Kosmos geschehen. Ein Kosmos geschehen, das die Welt und die Menschen verändert. Richtig? Schau, Jesaja, Kapitel 59, die Verse 1 bis 2. Da sagt, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern euer Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und euren Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Gott sagt zu dem Volk Israel, eure Sünden sind das, die eine Scheidewand zwischen mir und zwischen euch ist, die euch von mir trennen, die das hervorbringen, dass ich eure Gebete, euer Geplärr nicht mehr hören will. Das war der Grund. Und ist das alleine jetzt auf Israel gemeint? Israel ist der Prototyp für alle Menschen. Wie oft sagt er zu Israel, als Tochter, als Braut, in Einform, in einer Einzelform, wo er das ganze Volk in Einform sagt. Richtig? Und genau so ist Israel ein Prototyp mit dem, was mit Israel, mit Gott, diesen Weg, den sie mit ihm gegangen sind und das, was zu finden war. Genau auf jeden einzelnen Menschen kannst du es rüber tun, weil genau so sind wir angelegt, genau so sind wir. Israel ist nicht besser wie wir und die sind auch nicht schlechter wie wir. Aber er hat sich es eben vorgenommen, dieses Volk als Zeugnis zu nehmen, dass er der wahre und einzige lebendige Gott ist. Keinen anderen Grund. Und wir sind genauso. Das ist, was uns die Weihnachtsgeschichte bringt. Das ist das, worüber wir verstehen sollen, wer Christus wirklich ist. Er ist derjenige, der diese Scheidewand zwischen den Menschen und Gott hinwegtut, die Sünden tilgt und dass wir wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen. Dafür ist Christus gekommen. Aus keinem anderen Grund als allererstes. Der ist nicht dafür gekommen, dass wir all unsere Sorgen auf ihn werfen können, dass wir, wenn wir krank sind, für ihn beten können, dass wir geheilt werden, oder wo die Ehen nicht richtig funktionieren, dass wir beten, dass die Ehe wieder funktioniert. Das sind Fußnoten, das sind ein Zusatz, den Gott schenken tut, ein Segen, den er schenken tut, wenn wir zu seinem Volk gehören. Wir dürfen nicht mit den Segnungen der Kinder Gottes, dürfen wir nicht werben, um Menschen zum Glauben zu bringen. Dann tun wir in ihnen eine falsche Erwartung wecken. Wir müssen den Menschen sagen, weswegen Christus als allererstes gekommen ist. Nämlich Sünder zu retten, Gottlose von ihren Sünden zu befreien und Frieden mit Gott wieder herzustellen. Dafür ist er gekommen. All die Segnungen, die damit einhergehen, das ist für das Volk Gottes bestimmt. Versteht ihr das? Wir dürfen nicht anders den Menschen das Evangelium predigen. Ich kenne es in meine all die Jahre, wo ich unterwegs bin und immer wieder her Menschen, wo das Evangelium gepredigt worden ist und die glauben, wie viele die Schiffbruch in ihrem Leben erleiden, weil in ihnen eine Erwartung geweckt worden ist, die Gott so nicht erfüllt. Und der Mensch erleidet Schiffbruch in seinem Glauben und er sieht in dem Wort und sagt, ja, der Prediger, der Pastor, der hat doch gesagt, das steht so geschrieben. Und es wird ihnen nicht erfüllt, es passiert nicht so, wie die Erwartung in ihnen geweckt worden ist. Und schon ist der Zweifel im Wort Gottes da. Und schon ist kein Glaube mehr da. Und genau das ist die Lüge. Genau das ist, wo Menschen nicht die Ehre Gott und sein Wort geben, die ihm gebührt, wo der Glaube nicht wirklich wachsen kann, weil von der Erwartung her, von der Schrift her, ihnen was anderes gezeigt worden ist und erklärt worden, was die Schrift so nicht hergibt. Könnt ihr das so nachvollziehen? Könnt ihr damit noch verstehen? Schau, in Römer Kapitel 3, die Verse 10 bis 18, lese ich vor. Das ist für alle Menschen, das ist nicht bloß für Israel, für die Juden gemeint, sondern das zeigt uns, dass wir alle davon betroffen sind. Jeder Mensch hier auf der Erde. Da sagt er, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, da ist nicht einer, da ist keiner, der verständigt, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihrer Zunge handeln sie trügerisch. Wipperngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist volles Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes in ihren Augen. Wow. Das ist das Urteil, das Gott über den Menschen sagt. Wir kennen viele Menschen, die Gutes machen. Geradezu die Weihnachtszeit sind die Menschen, wo gerne Gutes machen, richtig? Extrem. Aber ist das, was das vor Gott zählen tut? Weil das, was der Mensch gut nennt, heißt noch lange nicht, dass es bei Gott gut ist. Du sagst vielleicht, na, ich habe noch niemanden ermordet. Na, Jesus sagt, wenn du zu jemandem Idiot sagst, hast du ihn schon getötet. Na, du sagst, na, ich habe noch nie Ehe gebrochen. Na, Jesus sagt, wenn du mit deinen Augen guckst, hast du schon eine Ehe gebrochen. Richtig? Das ist ein ganz anderer Maßstab. Wenn doch Jesus auferstanden wirklich ist, glaubt ihr, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Glaubt ihr das? Ja? Glaubt ihr, dass Jesus zum Himmel gefahren ist und zur Rechten Gottes sich hingesetzt hat? Glaubt ihr das? Richtig. Glaubt ihr, dass er auch wieder kommt, Advent? Glaubt ihr das? Richtig. Na, wenn er doch dann 66%, fast 70% die Menschen von Erlösung, Verdammnis, von Hölle, von dem Wesen Gottes, dass er nicht nur Liebe ist, sondern dass er auch zornig ist, dass er eifersüchtiger Gott ist, all diese Wesensarten, von die wo Jesus erzählt hat. Warum erzählen wir es denn nicht? Und warum beugen wir uns denn nicht, wenn wir das glauben? Da müssen wir auch als die Menschen verkündigen. Amen. Schau, Johannes Kapitel 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wunderbar. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Der bekommt nicht ewiges Leben. Er hat es schon. Es ist schon da in dir, wenn du Christus in dein Leben aufgenommen hast. Du bekommst nicht erst ewiges Leben. Du hast es schon in dir. Und wenn du es noch nicht schmecken kannst, wenn du es nicht ein bisschen wahrnehmen kannst, denn nur deswegen, weil deine Augen blind sind und weil du geistlich nicht wirklich wahrnimmst, was dir schon geschenkt ist. Das ist ein Faktum. Das sind Fakten. Und was sagt er weiter? Wer an den Sohn aber nicht glauben will, wird das Leben nicht sehen. Gottes Zorn bleibt dann auf ihm. Du hast gelesen? Wenn du zu Jesus nicht gehörst und dich nicht bekehrt hast, wenn du nicht glaubst, was die Schrift sagt, dass Gott sagt, du bist ein Sünder, und du brauchst Errettung? Die Bibel sagt, dann kommt nicht erst der Zorn Gottes auf dich, sondern der Zorn Gottes bleibt auf dich, weil er schon da ist, der Zorn Gottes. Das ist der Unterschied. Hörst du, dass die Menschen unten von der Kanzel predigen? Dass der Zorn Gottes auf die unerretteten Menschen, auf Menschen, die hier Platz nehmen, in den Gottesdienst kommen und vielleicht das erste Mal im Gottesdienst sind und der zu denen sagt, der Zorn Gottes ist auf dir. Nee, das kannst du doch nicht machen. Die laufen dir ja weg. Was willst du dazu sagen? Schau. In Offenbarung, Kapitel 14, wir kennen das jüngste Gericht, also das will ich jetzt hier nicht extra anzeigen, das wird zu viel. Das jüngste Gericht kennen wir in die Offenbarung, Kapitel 20, die Verse 11 bis 15 nachlesen, wo das jüngste Gericht ist, wo alle vor den weißen Thron Gottes erscheinen werden. Und wir kennen auch, sehen, wie der Zorn Gottes wirklich sich entladen tut. In Offenbarung 14, die Verse 9 bis 11. Wie ich das erstmal wieder die Tage gelesen habe, wow, habe ich gedacht gehabt, das ist ja, wie oft lest du das und blendest das so schnell aus? Nämlich da steht, und der dritte Engel folgte ihnen und rief mit lauter Stimme, jeder, der das Tier und sein Standbild anbetet und das Kennzeichen seines Namens an die Hand oder Stirn anbringen lässt, jeder von ihnen wird den unverdünnten Wein von Gottes furchtbaren Grimm oder Zorn auch aus seinem Zornesbecher trinken müssen. Vor den Augen des Lammes. Hast du jetzt das, liest du das jetzt? Du wirst den Zornesbecher trinken müssen. In der Gegenwart des Lammes. Wer ist denn der Lammes? Jesus. Jesus wird dabei zusehen, wie du diesen Zorn über dich ergehen lassen musst. Und weiter heißt es, vor den Augen des Lammes und der heiligen Engel wird er mit Feuer und brennende Schwefel gequält werden. Wow, das steht da in. Das lest mal die Menschen vor. Vor den Lamm, vor Christus. Christus ist gekommen zu retten, richtig? Christus ist gekommen am Kreuz, sein erstes Kommen, wie Menschen, die voll Sünde gewesen sind, die fern von Gott gewesen sind, die nichts mit Gott an Hut haben gehabt und dann doch Erkenntnis bekommen haben, dass sie verloren sind, ewige Verdammnis haben, wenn sie durch Jesus Christus keine Vergebung haben. Die haben sich zu Jesus Christus bekehrt und glauben dadurch an Gott, den Vater, und haben Vergebung, haben das Gericht Christus auf sich genommen, stellvertretend, und du weißt, du kommst nie wieder in dieses Gericht rein. Richtig? Das hat was mit seinem ersten Kommen zu tun. Mit seinem zweites Kommen hat es was mit Richter zu tun. Da kommt er nicht mehr, um nochmal schnell von dir die Sünden wegzunehmen. Dann ist finito, dann ist vorbei. Das hat sich erledigt. Dann ist Gericht das zweite Kommen. Nichts anderes. Und wir leben in dieser letzten Zeit. Haben wir nicht gerade in die letzte Zeit so oft gehört, über letzte Zeit, dass wir in die letzten Tage sind? Ist es so? Wir müssen den Menschen das Evangelium predigen. Wir müssen selber uns immer wieder neu das Evangelium predigen und uns vergegenwärtigen, was für eine Gnade wir in unserem Leben haben, was für ein Vorrecht wir in unserem Leben haben, dass wir uns nicht mehr zu fürchten brauchen vor Gott, wenn er kommt. Schau, in Titus Kapitel 2, da heißt es, Titus Kapitel 2, Abvers 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden abzuweisen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Als Menschen, die auf die beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und auf das Sichtbarwerden der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Er sagt, diese Gnade, die euch zuteil geworden ist, diese Gnade, die euch errettet hat, diese Gnade hilft euch, diese Welt und diese weltlichen Begierden und alles das, was gegen Gott ist, zu helfen, dass du Kraft hast, es abzusagen. Und er sagt weiter, und dass wir als Beglückende, die das erfahren durfte, dass die darauf warten, auf die Erfüllung ihrer Hoffnung, das kommt, nämlich Jesus Christus zum zweiten Mal. Hast du diese glückselige Hoffnung? Hast du diese Freude, dass Jesus wiederkommt? Das muss sich selber jeder im Glauben prüfen, wie er damit steht. Paulus sagt an die Korinther, prüft, ob ihr im Glauben seid. Hast du diese beglückende Freude, dass Jesus wiederkommt? Das ist ein Merkmal deiner Errettung. Das ist ein Merkmal darum, ob du verstanden hast, wovon du errettet worden bist und wohin dein zukünftiges Leben ist. Matthäus Kapitel 5, die Verse 3 bis 4. Wie glücklich, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich, die über Sünde trauern und weinen, denn Gott wird sie trösten. Du, ist das nicht eine wunderbare Stelle? Wenn das in deinem Leben nicht ist, wenn dir das fehlt, diese Erkenntnis und diese Freude auf das zweite Kommen Jesu, wenn du noch nicht wirklich verstanden hast, was es heißt, dass Jesus Christus gekommen ist für dein Leben, für dein ewiges Leben, dann sagt er, das ist nicht schlimm. Glückselig, die im Geist arm sind, die sowas nicht wissen, die von sowas überhaupt keine Ahnung haben, die null Durchblick haben. Er sagt, glückselig. Und durch das Wort, das du gehört hast, bist du aufgewacht. Fangst du an, einen Blick zu haben. Fangst du an zu sehen, wer wirklich Jesus Christus ist. Und er sagt, glückselig die Weinenden und Trauernden über ihre Sünden, dass sie verstanden und erkannt haben, mich, mein Leben, Sünden, das ist nichts Fremdes, das in mir reinkam, sondern Sünden, das ist das, was ich selber bin und gelebt habe und darüber traurig bin, weil das Gott keine Ehre gegeben hat, weil mich das von Gott getrennt hat. Und für diese Sünden ist er gekommen, um dich davon zu lösen und zu befreien, dich zu retten. Glückselig bist du darüber. Du brauchst darüber nicht traurig zu sein. Wenn du es gekannt hast, wenn du es erkannt hast, dass du Jesus Christus brauchst und ohne Jesus verloren bist, aufgrund von deiner Gottlosigkeit, aufgrund von deinen Sünden, aufgrund von dem, dass du im Grunde genommen von Gott entfremdet bist und überhaupt mit ihm keine Beziehung hast, überhaupt mit ihm nichts zu tun hast, dann sagt er, glückselig bist du. Dann bist du eingeladen zu kommen. Buße zu tun. Was ist dann Buße? Buße über meine vergangenen Sünden, die ich getan habe. Über mein gottloses Handeln. Das ist Buße. Umkehr von mein gottloses Leben, das ich gelebt habe. Wo ich meinen Egoismus nur gelebt habe, wo ich nicht nach Gottes Willen gefragt habe, sondern meinen eigenen egoistischen Weg gegangen bin, meinen gottlosen Weg, davon umzukehren, zu Gott hin, ausgerichtet auf ihm und nach ihm und seinen Willen zu fragen, das ist Umkehr. Und dann sagt er, Glaube. Und dann dürfen wir glauben, dass all das Vergangene, was gewesen ist, mein altes Leben, wo ich ohne Gott gelebt habe, dass das vergeben worden ist. Alles weg ist. Ein neues Leben in Christus fängt an. Und meine gegenwärtigen Sünden werden vergeben. Und meine zukünftigen sind auch schon vergeben. Alles in dem Blut Jesu. Na, ist das ein wunderbares Angebot, diesen Weg zu gehen? Psalm 33, Vers 12. Psalm 33, Vers 12. Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Glückselig die Nation. Man kann auch sagen, glückselig, du Mensch, wenn Gott dich erwählt hat und wenn du zum Erben eingesetzt bist. Bist du von Gott erwählt? Weißt du das, dass du von Gott erwählt bist? Johannes Kapitel 15, Vers 16. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibe, damit, was ihr dem Vater bitten werdet, in meinen Namen, er euch gebe. Jesus hat dich erwählt. Wir haben zuvor gelesen, dass es eine geistliche Offenbarung braucht, ein geistliches Verständnis, wer Jesus wirklich ist. Richtig? Und wir haben gesehen, dass der Heilige Geist es sein, derjenige ist, der uns das aufschließen muss. Richtig? Das ist Gottes Wirken an dein persönliches Leben. Und deswegen bist du erwählt. Du hast es erkannt, weil Gott dich dazu erwählt hat. Der Schleier ist weg. Du darfst sehen. Kannst dich fragen? Woher weiß ich, dass ich erwählt bin? Na, ganz einfach. Wenn du dich zu Jesus Christus bekennst und ein Kind Gottes bist, dann weißt du, dass du erwählt bist, weil es hier niedergeschrieben steht. Epheser Kapitel 1, 4. Und du bist dazu erwählt. Nicht nur, dass du Frieden mit Gott hast, dass du mit Gott in dein Alltagleben leben kannst, dass du jemanden in deine Seite hast, der in deiner Not dir beisteht, der dich niemals verliert, der die Ewigkeit für dich gesichert hat, der dafür sorgt, dass du auch wirklich da ankommen tust, sondern er hat dich auch dazu erwählt, dass du Frucht bringst. Amen. Frucht zu der Ehre Jesus. Und die brauchen wir alle. Dafür müssen wir beten, dass wir nicht so egoistisch sind und nur über unsere Errettung uns freuen und Kinder Gottes sind, sondern dass wir den Menschen das erzählen, dieses Vorrecht, diese Gnade, die in unserem Leben ist. Dass wir die Menschen von Gottes Liebe, von Gottes Rettung, dass der Mensch verloren ist, dass der Mensch durch Sünde absolut verloren ist und ein Gericht Gottes kommen tut. Schäm dich dafür nicht, sag es den Menschen. Das ist das, was Gott über den Menschen sagen tut. Und wenn er sich bekehrt, dann preist den Herrn. Da hat der Heilige Geist ihm was gezeigt und offenbart. Und wenn er sich nicht bekehrt, es ist nicht deine Sache, es ist Gottes Sache. Wir sollen nur bis zu die Ohren. Wir können keine Menschen bekehren. Gott ist derjenige, der es an Herzen wirken muss, richtig? Amen. 1. Petrus, letzte Bibelstelle, Kapitel 2, Vers 9. Um das nochmal zu untermauern. Ersten Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Dass ihr seht, dass das nicht bloß ein Gedanke, ein Vers ist, auf dem man was aufbauen kann, sondern die Bibel sagt im Alten Testament, durch zwei und drei Zeugen bezeugt sich was, gibt Gott sein Zeugnis darüber ab, dass es wahr ist. Hier habt ihr den zweiten Zeugen. Nicht nur Johannes, sondern Petrus. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wer ist das wunderbare Licht? Jesus. Und er sagt, ihr seid dazu auserwählt. Euch hat er zu einem königlichen Priestertum gemacht. Ihr kennt das ja und wisst ja, dass König und Priester nie zeitgleich sein konnte. Entweder warst du König oder du warst Priester gewesen. Es war immer getrennt gewesen. Gott sagt, er macht dich zum beiden, zu einem Königtum und zu einem Priestertum. Warum? Weil er der König ist und wir aus ihm sind und mit ihm zusammen eine Königsherrschaft anbrechen wird, wenn er kommen tut. Deswegen sind wir Könige berufen. Das Königtum, das bleibt noch aus. Ich kenne ja einige Christen, die hier in die Welt leben, wo Jesus abgelehnt wird und die jetzt schon als Könige leben wollen. Versteht ihr das? Nein, die leben so gut als Christen hier in die Welt wie Könige. Und Jesus hat gesagt gehabt, ihr wird verfolgt werden. Euch wird man Schlechtes nachsagen. Wir werden vielleicht vieles verlieren, Hab und Gut. Das Königtum steht noch aus. Das kommt noch, dass wir es erleben dürfen mit Christus. Die Priesterschaft, die haben wir heute und hier schon. Richtig? Wenn wir den Menschen das Wort Gottes, die Wahrheit bringen, wenn wir für Menschen im Gebet gehen, Fürbitte gehen, wenn wir Menschen sind, die eine Verbindung suchen, dass der Mensch, der Gott nicht kennt, mit Gott in Verbindung kommt. Richtig? Wir haben heute und hier schon Priesterschaft. Amen. Und dazu sind wir alle berufen als Kinder Gottes. Amen. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass du unsere Herzen offenbart hast, Herr Jesus, wer du wirklich bist und wofür du gekommen bist. Ich danke dir, dass du mit deiner Wahrheit in unseren Herzen geleuchtet hast und dass wir erkannt haben, dass wir ohne dich verloren sind, Herr. Dass unsere Sünden, unseren Weg, unseren gottlosen Weg, den wir gegangen sind, Herr, ohne dich verloren wären. Ja, ganz im Gegenteil, nicht nur verloren, sondern der Zorn Gottes auf uns geblieben wäre, Herr. Herr, ich preise dich dafür, dass wir durch dich Frieden haben, Herr. Und dass wir durch dich Versöhnung haben. Und dass wir durch dich Erben sind, dass du uns zu einem Königtum berufen hast, mit dein Kommen, wo es antritt. Herr, ich preise dich und danke dich für all diese Vorrechte, die wir durch dich haben und für das, was du uns hast erkennen lassen. Herr, und ich erbitte dich das für jeden Einzelnen, der es noch nicht so erkannt hat. Öffne ihm die Herzensaugen. Öffne ihn geistlich wirklich, wer du bist, Herr Jesus. Öffne ihn wirklich Advent, was es bedeutet, Ankunft. Danke dafür, Herr. Amen.